Hildegard Knef am Anfang ihrer glänzenden Karriere als bezaubernde Evas Tochter und als hinreißende Schauspielerin in dem Film, der zum größten Skandal wurde, den es je in Deutschland gab. Die Sünderin.
Ein Filmtrailer aus den 50er Jahren zum Film Die Sünderin, dem Skandalfilm der Nachkriegszeit. Kurz blitzte damals der nackte Busen von Hildegard Knef auf. Vor 75 Jahren wahrlich aufsehenerregend, aber das ist nicht die einzige Szene, die den Film zum Skandalfilm machte. Besonders die katholische Kirche protestierte gegen den Film mit Boykotten vor Kinos. Es flogen Stinkbomben gegen den Film, Hirtenbriefe dagegen verfasst. Und warum die Kirche gegen diesen Film so vehement protestierte, das habe ich in der neuesten Ausgabe von Alpha und Omega, mehr als du glaubst, mit Martin Ostermann besprochen. Er ist Geschäftsführer des Katholischen Filmwerks und Mitglied der Katholischen Filmkommission. Und ich habe von ihm auch einiges mehr zu katholischer Filmarbeit in Deutschland erfahren. Zu sehen gibt es unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören. Ja, was hat die katholische Kirche in der Nachkriegszeit an dem Film Die Sünderin so aufgeregt?
Ja, man glaubt immer, es sei die Nacktheit gewesen. Es mag sein, dass das sicherlich im Hintergrund auch noch eine Rolle spielte, aber eigentlich ging es um ganz andere Themen, weil die Sünderin auch das Thema Prostitution durchgängig als Filmerzählung hat. Also Hildegard Knef spielt eine junge Frau, die schon in ihrer Familie durch den Beischlaf mit dem Stiefbruder in diese Lage gebracht wird, sage ich jetzt mal, Beischlaf sozusagen als etwas Positives zu empfinden und auch dadurch Vorteile zu genießen. Und das macht sie hinterher zu ihrem Beruf in diesem Film. Das ist das eine. Also Prostitution wird schön gefärbt, könnte man fast sagen, und sehr unproblematisch dargestellt. Und das zweite ist eben die sogenannte Tötung auf Verlangen, beziehungsweise auch dann der Selbstmord. Also es ist so, dass der Maler eben an einem Gehirntumor leidet, zu erblinden droht. Es gibt dann in dem Film schon die Erzählung, dass sie ihm Veronal vorenthält. Sie möchte nicht, dass er stirbt.
Das ist so ein Schmerzmittel, mit dem man sich umbringen kann.
Genau. Und diese Tabletten verwahrt sie, aber sie gibt ihm irgendwann das Versprechen, dass, wenn er nicht geheilt werden kann, sie ihm auch helfen wird. Und der Film, so viel muss man jetzt spoilern, falls man ihn noch nicht kennt, endet tatsächlich damit, dass sie ihm diese Tabletten dann zuführt, da ist er bereits erblindet und sie selbst anschließend mit dem gleichen Mittel Selbstmord begeht. Und diese Szene ist auch, wie auch damals ein Kritiker schrieb, ästhetisch sehr schön vor einer Kaminszene dann so umgesetzt worden, sodass man eigentlich auch nicht das Gefühl hat, dass hier etwas moralisch sehr Fragwürdiges passiert. Und die Kirchen haben natürlich im Rückblick Euthanasie unter den Nationalsozialisten,
weil Tötung von Behinderten. 6 Jahre her, ne?
Genau.
1951.
Haben natürlich gesagt, das kann man so nicht darstellen, das muss in einen anderen Kontext. Also Tötung auf Verlangen, Prostitution waren eigentlich die Hauptgründe, die damals in der FSK eben unter Beteiligung der Kirchen.
FSK ist was genau?
Das ist die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, die zu dem Zeitpunkt noch etwas anders aufgestellt und zusammengesetzt war. Aber es gab eben auch diese verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die Filmwirtschaft selber, aber eben auch gesellschaftliche Gruppen wie zum Beispiel Psychologen, Filmexperten, eben aber auch die Kirchen, die dort diese Beurteilung, die Freigabe dann erfolgen.
Ja, und dann hat der Film wirklich Aufsehen erregt. Es gab Demonstrationszüge für und gegen die Sünderin. Es gab Stinkbomben in Kinos. Es gab Boykotts davor. Es gab einen Hirtenbrief gegen den Film vom Kölner Kardinal. Aufführungsverbote. Aber im Endeffekt hatte der Film auch 7 Millionen Zuschauer, glaube ich. Allein in Deutschland, da kann man dann auch sagen, Skandal macht auch Kasse, ne, irgendwie.
Das ist eine der wenigen Regeln, die man bei Skandalfilmen, also wenn ein Film dann letzten Endes zum veritablen Skandal geworden ist, hinterher immer wieder festhalten kann. Das ist unglaublich gute Werbung. Also diese Filme, selbst wenn sie es selber aus eigener Kraft gar nicht hätten schaffen können, haben meistens dann kommerziell einen recht großen Erfolg. Das ist, gilt für fast alle Skandalfilme in der Nachfolgezeit. Aber vielleicht reden wir noch drüber. Es wurden dann ja auch immer weniger Skandalfilme, weil natürlich auch diese gesellschaftlichen Fronten und das Gegeneinander oder das überhaupt ein Ereignis so aufgenommen werden konnte, immer seltener wurden.
Das heißt aber, muss ich vielleicht als Kirche auch überlegen, protestiere ich jetzt und mache den Film dadurch noch ja aufregender, wenn ich ihn vielleicht verbieten lasse oder so. Und dann wird er dann vielleicht noch ja interessanter für die Leute, die ihn unbedingt sehen wollen, oder?
Ja, also man muss gerade bei dem Fall der Sünderin muss man sehr differenziert hinschauen. Es wird häufig sehr kurz gesagt, die Kirche hat da wieder quasi als Zensurinstanz gewirkt. Ganz so einfach war es nicht. Es gab, wie gesagt, diesen FSK-Ausschuss, wo verschiedene gesellschaftliche Player auch beteiligt waren. Bis heute ist das ja so. Mhm. Und in der ersten Instanz wurde der Film hat er keine Jugendfreigabe bekommen und wurde auch Schnittauflagen aufgesetzt. Und dann gab es aber eine zweite Ausschusssitzung, die wiederum von den Produzenten und von der Filmwirtschaft selber beantragt war. Und in dieser zweiten Ausschusssitzung, wo dann die Filmproduzenten auch die Mehrheit hatten, wurde dann beschlossen, den Film doch ab 18, muss man heute dann eben auch sagen, freizugeben. Das heißt, es wurde ein Beschluss hinterher nochmal revidiert und dagegen haben die Kirchen dann vor allem dann nochmal protestiert. Das heißt, man hatte auch eine rechtliche Auseinandersetzung. Es ging jetzt nicht nur darum, sozusagen als öffentliche Moralanstalt das durchzusetzen. Das spielte aber auch eine Rolle. Man wollte natürlich dafür sorgen, dass man sozusagen in dieser Nachkriegszeit, wo man nicht nur wirtschaftlich im Aufbau war, sondern auch moralisch eine Gesellschaft im Wiederaufbau sich befand, dafür Sorge tragen, dass diese Moralvorstellungen nicht einfach unterlaufen werden durch zum Beispiel bestimmte Verharmlosungen unmoralischer Verhaltensweisen. Mhm. Das spielte schon mit einer Rolle. Heute sieht man das natürlich anders, weil solche Diskussionen gesellschaftlich anders ausgetragen werden.
Der Film hat ja auch einige religiöse Motive. Also die Sünderin heißt er zum einen. Das ist natürlich auch schon mal ein Etikett, was natürlich Hildegard Knef dann auch ein Leben lang angeheftet blieb. Aber die Sünderin betet zu Gott. Sie bittet für den Maler, der wird ja dann noch operiert, dass er geheilt wird. Sie sagt auch selber im Film, in dieser Szene, Sie haben schon angesprochen, als die beiden, er lässt sich töten sozusagen von ihr und sie ja auch, nimmt die Tabletten dann auch. Sie sagt, Selbstmord ist die schwerste Sünde, Gott verzeih mir. Aber das hat die Kirche nicht milde gestimmt, oder? Diese religiösen Bezüge?
Genau, also irgendwann ist diese Auseinandersetzung, wie ich es gerade geschildert habe, eskaliert. Und dann hat man sich natürlich auf diesen Zug sozusagen, ist man aufgesprungen und der hat dann eine ganz eigene Geschwindigkeit an den Tag gelegt. Also was Sie gesagt diese haben mit den Stinkbomben und dass man wirklich sich zu richtigen Vereinigungen zusammengeschlossen hat, um den Film zu verhindern. Das war dann nochmal eine Eigendynamik, die jetzt auch nicht unbedingt im Sinne der Filmkritik war, der katholischen, die es ja zu dem Zeitpunkt schon gab. Aber das ist ja oft so, dass Skandale natürlich eine Eigendynamik entwickeln. Was, glaube ich, ganz interessant war, ist, dass in der Drehbuchfassung tatsächlich noch eine biblische Rahmenerzählung da war. Also Marina wurde da als Maria Magdalena auch gedeutet. Und diese Drehbuchfassung lag den Kirchen auch vorher schon vor, also vor Beginn der Produktion. Und das hat man eigentlich durchaus wertgeschätzt, aber davon ist ja hinterher im eigentlichen Film nichts mehr übrig geblieben. Und man fühlte sich auch in der Hinsicht ein Stück weit hintergangen, weil die Filmproduktion doch anders verlaufen ist. Mhm.
Sie haben schon angesprochen, es gab dann regelrechte Organisationen, die auch Filme ja bewertet haben und gesagt haben, lohnt sich oder lohnt sich nicht. Es gibt auch die katholische Filmkommission, der Sie inzwischen auch angehören. Und da wurden zum Beispiel in den 1960er Jahren auch schon Filme gesichtet. Und dann gab es Empfehlungen, wie zum Beispiel der Film eignet sich ausschließlich für reife Erwachsene. Mhm. Woran hat man sowas festgemacht?
Müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist eben die FSK, also die freiwillige Selbstkontrolle, die eine Jugendschutzfreigabe macht. Also man sagt einfach, wenn man eine FSK 12 drauf legt oder drauf bappelt, dann sagt man, für ab 12-Jährige ist der Film unschädlich. Mhm. Ob er nützlich ist, ist eine andere Frage, aber die tragen keinen Schaden davon. Mhm. Eine andere Sache ist, wer kann mit dem Film gewinnbringend umgehen? Also wem kann ich den pädagogisch empfehlen? Und das ist mit den reifen Erwachsenen, würde man sagen, das Reflexionsniveau ist so weit gediehen, dass ich alles, was in dem Film angesprochen wird, die Art und Weise, wie der Film es darstellt und wie es auch in einen Kontext gebracht wird, gut umgehen kann und es nützlich für mein Leben umsetzen kann. Mhm. Das hat ästhetische Kriterien, das hat inhaltliche Kriterien, das hat letzten Endes auch rein formale Kriterien, also in welchem Kontext kommt ein Film zum Tragen. Also zum Beispiel eine Selbsttötungsszene, wenn sie im Film selber kritisch aufgenommen wird, kann durchaus ja sehr positiv zu werten sein. Also da sieht man in einem Film dann eine Auseinandersetzung, die mir ja persönlich zur Reifung auch weiterhelfen kann. Das wurde aber jetzt mal schon bei der Sünderin vermisst. Also, weil Sie eben die 60er Jahre schon ansprachen, da haben wir ja einen anderen Skandalfilm, 1963, Das Schweigen von Ingmar Bergmann. Da sieht man schon, wie gesellschaftliche Dynamiken sich auch anders entwickeln, weil plötzlich ist der Riss der Auseinandersetzung oder der Konfrontation quer durch die Kirche. Während die sogenannte Amtskirche, also sprich Priester, Bischöfe, gegen den Film opponieren. Auch da geht es tatsächlich um sexuelles Verhalten, Sexszenen, die in dem Film vorkommen. Man sprach hinterher immer von den berühmten 118 Sekunden. Auf der anderen Seite hat die Filmkritik, sowohl evangelisch wie katholisch, den Film von Anfang an sehr gelobt. Hat gesagt, das ist eigentlich etwas, was die Unbehaustheit des Menschen in der Moderne zeigt. Das Schweigen, wie der Titel sagt, ist eigentlich das Schweigen Gottes. Der Mensch hat keinen Bezug mehr zu so etwas wie Transzendenz und ist völlig auf sich selbst zurückgeworfen. Aber eben je nachdem, was man zuerst wahrnimmt, nimmt man jetzt wahr, dass eine der beiden Frauen eben sexuell freizügig, wie man damals sagte, in wilder Ehe sich verhält? Oder nehme ich jetzt wahr, dass es da um existenzielle Nöte geht, die eben verschiedene Formen der Auseinandersetzung auch nach sich ziehen?
Einer der letzten aktuellen Skandalfilme war ja, glaube ich, Die Passion von Mel Gibson, der so die Kreuzigung und den Kreuzweg von Jesus sehr drastisch dargestellt hat, auch mit sehr viel Blut und so. Was muss man da für Kriterien anlegen? Muss man sagen, also fünfmal eine Gewaltszene mit so viel Blut ist nicht mehr kompatibel oder ist nicht mehr zu empfehlen? Oder?
Ja, auch da muss man wieder sagen, das ästhetische Kriterium wäre ja hier, wie wird Gewalt dargestellt? Also Mel Gibson selbst oder auch andere haben immer gesagt, eine Kreuzigung ist ein Höchstmaß an Gewalt, ist eine der brutalsten Hinrichtungsmethoden, die es geschichtlich je gegeben hat. Dem ist auch überhaupt nicht zu widersprechen. Die Frage ist jetzt, wie stelle ich das filmisch dar und ob ich dann ein immer mehr an Gewalt, also es ist zum Beispiel eine unglaubliche Ansammlung von gewalthaltigen Szenen, die Mel Gibson in seinem Film hat, ob dieses Mehr an Gewalt tatsächlich auch ein Mehr an Darstellung auch Interpretationsmöglichkeit bietet oder ob nicht schon wie bei den Evangelien, da heißt es einfach bei Markus, sie nahmen Jesus und kreuzigten ihn. Das ist ein Satz und ich weiß trotzdem, worum es geht. Ich kann es trotzdem nachvollziehen. Das Zweite ist, dass natürlich Mel Gibson eine bestimmte theologische Position eingenommen hat. Er hat einen sehr konservative Deutung des Kreuzestodes Jesu zur Grundlage gehabt, um diese wiederum ästhetisch umzusetzen. Und das fand ich persönlich durchaus spannend, das zu diskutieren. Also ich habe damals, 2004 war das, der ist ja Ostern veröffentlicht worden, der Film, hochtheologische Diskussionen in Kinos geführt, die ich seitdem nie wieder so in der Form in Kinos geführt habe. Deswegen ist mein Satz da immer, entschuldigen Sie das, dass ich das jetzt so deutlich sage, auch ein schlechter Film kann ein gutes Beispiel sein. Also er kann wirklich dazu führen, dass ich zur Auseinandersetzung komme. Da bin ich der Passion Christi durchaus dankbar.
Und Mel Gibson dreht ja jetzt, glaube ich, noch die Fortsetzung, ne? Die Auferstehung.
Ja, sie ist schon sehr lange angekündigt. Gut, wir alle erwarten die Wiederkunft. Aber in diesem Fall denke ich immer, ich hoffe, er hat ein Stück weit aus der Umsetzung des ersten Films gelernt, dass er vielleicht etwas offener mit der ganzen Geschichte umgehen muss, dann könnte der Film durchaus eine spannende Auseinandersetzung. Ist ja immerhin jetzt auch schon über 20 Jahre her. Also Mel Gibson ist vielleicht auch nicht mehr derselbe.
Sind jetzt Geschäftsführer beim katholischen Filmwerk? Was macht das Filmwerk genau mit Filmen?
Also ursprünglich, also das Filmwerk ist ja jetzt auch schon über 70 Jahre alt, geht auch schon auf sein 75. Jubiläum her. Ursprünglich war das so, dass das Filmwerk den Auftrag hatte, das Medium Film in die kirchliche Arbeit, in die Bildungsarbeit hineinzubringen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das war natürlich technisch am Anfang noch eine große Herausforderung. Wir sprechen da über 16 Millimeter und die ganzen technischen Gegebenheiten, die da dranhängen. Mittlerweile ist es so, dass wir in erster Linie uns damit beschäftigen, Filme, die zum Beispiel im Kino liefen, aber auch Kurzfilme, die man so nicht unbedingt wahrnimmt, die von Filmhochschulen zum Beispiel stammen, mit Lizenzen versehen, dass wir sie ankaufen sozusagen, dann pädagogisch aufbereiten. Also wir erstellen Material dazu, geben Hinweise zum Einsatz in der Bildungsarbeit und dann das wiederum verschiedenen, wie zum Beispiel den Medienzentren, die es sowohl auf kirchlicher Seite wie auf staatlicher Seite gibt, anbieten, dass die wiederum das in die Bildungsarbeit hineinbringen. Also Lehrkräfte oder Erwachsenenbildung, Jugendbildung, wo Filme einen Platz haben können.
Und was ist da Ihr Kriterium, dass Sie sagen, also der Film ist so gut, den müssen wir jetzt ankaufen und dann wieder verleihen, also die Lizenz dafür freigeben?
Ja, also es gibt natürlich immer mal wieder den Film, an dem man nicht vorbeigehen kann. Also dieses Jahr war es der Film Konklave, den wir dann über die Papstwahl.
Oder eine Papstwahl.
Ja, also wir hatten sozusagen Werbung aus Rom, unentgeltlich, weil das Konklave in der Zeit sogar stattgefunden hat, als der Film auch veröffentlicht wurde. Und wir haben gesagt, das ist aber auch ein so eminent kirchliches Thema. Der Film hat aber auch Ästhetisches sehr gut umgesetzt, schafft es, eine Geschichte zu erzählen, was ich eben sagte, die zu Auseinandersetzung auch herausfordert, hat aber auch einen hohen Unterhaltungswert. Auch das finde ich durchaus wichtig. Also ich möchte nicht gelangweilt werden von einem Film, weil die Unterhaltung mich ja auch ganz anders in die Auseinandersetzung hineinführt. Das wäre jetzt so ein Beispiel, wo man sagt, da konnten wir nicht dran vorbeigehen. Es gibt andere, zum Beispiel bei den Kurzfilmen, wo ich sage, hier ist es eher der thematische Zugang oder eben auch die besondere Ästhetik. Also einer der ganz frühen Filme bei den Kurzfilmen, der vielleicht etwas bekannter ist beim Publikum, wäre Schwarzfahrer von Pepe Dankwart. Hat damals auch sogar einen Oscar gewonnen für den Kurzfilm, besten Kurzfilm. Eine Geschichte, die so universal ist, dass sie auch heute noch funktioniert. Man sieht dem Film an, dass er Anfang der 90er Jahre gedreht wurde, also an der Kleidung und der Art und Weise, wie dort gesprochen wird. Aber das eigentliche Dilemma, dass eine alte Dame dort in der Straßenbahn einen Farbigen beschimpft und ihn ja mit einer Hasstirade sozusagen überzieht und alle anderen Fahrgäste ja nur zuschauen, nichts tun. Und man hat dieses ungute Gefühl, da muss doch mal einer. Mhm. Warum greift denn niemand ein? Also diese Situation nimmt er auf und das hat etwas Zeitloses. Und da würde ich sagen, das ist auch heute noch ein ganz wichtiges Kriterium. Und letzten Endes hat der Film natürlich auch formal eben seine ästhetischen Qualitäten.
Wenn kirchliche oder christliche Menschen über Filme diskutieren oder sagen, das ist ein Skandal für mich, was in dem Film vorkommt, kommt ja oft so das Argument, der verletzt meine religiösen Gefühle. Geht das überhaupt aus Ihrer Sicht? Können religiöse Gefühle verletzt werden?
Gut, es ist natürlich immer so, wie werde ich oder überhaupt durch etwas für mich persönlich beeinflusst. Also das kann Musik sein, das kann Literatur sein, das können Bilder sein, das können natürlich auch Filme sein. Und natürlich können Gefühle verletzt werden. Ich sage immer, ich bin ganz schwer zu beleidigen. Also ich habe da, glaube ich, eine ziemlich hohe Toleranzschwelle bisher.
Und ist Gott nicht auch so hoch, dass er auch schwer zu beleidigen ist?
Würde ich jetzt, also ich weiß nicht, was der Heilige Geist immer so tut und was er gerade macht, aber ich würde sagen, ich würde ihm zutrauen, dass er eine hohe Toleranzschwelle hat. Das würde zur christlichen Nächstenliebe und letzten Endes zur Menschenliebe insgesamt passen. Aber dass Gefühle verletzt werden, heißt ja auch was, mit dem eigenen Selbstverständnis umzugehen. Also, dass ich sage, ich baue meine ganze Existenz zum Beispiel auf eine bestimmte Glaubensvorstellung und sehe diese Glaubensvorstellung jetzt in einem Film, in einem Bild, in einer Schrift angegriffen. Und da sind natürlich die Schwellen sehr unterschiedlich. Und dass man eine Geschichte mit einem Respekt erzählen sollte, der diese Gefühle zumindest in Anschlag bringt, das würde ich immer sagen. Also da gab es ja auch das Gespenst von Herbert Achternbusch, dem ist zum Beispiel vorgeworfen worden, das war auch ein Skandalfilm in den 80er Jahren, dass er religiöse Gefühle verletzt, weil er zum Beispiel Sexualität, bestimmte Geschmacklosigkeiten mit sehr
ein Frosch wird gekreuzigt zum Beispiel und so.
Ja, genau. Ne? Also mit Glaubensvorstellungen mischt. Mhm. Aber auch der Film wurde sehr unterschiedlich beurteilt. Man hat gesagt, für die einen ist es Geschmacklosigkeit, für die anderen ist es sozusagen eine Polemik, die übertrieben ist und deswegen Kritik üben möchte. Also da gibt es, die Grenzen sind sehr fließend und nicht ganz einfach zu ziehen.
Und dann ist ja immer die Frage, Religionsfreiheit oder Kunstfreiheit? Was zählt mehr oder wie bringe ich es in Balance? Ne? Ich kann sagen, so ein Film ist ein Kunstwerk, aber ich habe auch die religiöse Freiheit, dass ich sagen kann, das verletzt meine religiösen Gefühle, ne?
Ja, Sie können auch die Meinungsfreiheit mit hinzunehmen, die in der Kunstfreiheit natürlich ihren Ausdruck findet auch. Das ist aber genau etwas, mit dem wir tagtäglich eigentlich zu tun haben, dass wir Werte, die wir teilen, die zum Glück auch in unserer Verfassung abgesichert sind, gegeneinander abwägen müssen und diese Werte natürlich auch miteinander in Diskussion bringen. Ich glaube auch nicht, dass es die Regel gibt, wo man sagt, das ist die Kunstfreiheit, obsiegt in da immer, sondern man würde sagen, das hängt sehr stark davon ab, welcher Gegenstand ist gerade betroffen, in welchem Kontext ist es gemacht, an wen richtet es sich eigentlich, welche Breitenwirkung hat es. Also es gibt verschiedene Dinge, die bei dieser Abwägung, die ich aber hochspannend finde, die ich bis heute als Jugendschutzprüfer auch selber an dieser Arbeit hochspannend finde, immer wieder neu üben muss.
Und da mischt sich auch Kirche immer wieder ein. Es gibt zum Beispiel auch ökumenische Jurys bei Filmfestivals, bei der Berlinale zum Beispiel. Es gibt eine eigene, sehr renommierte Filmzeitschrift, den Filmdienst, in dem alle Filme besprochen werden, die neu rauskommen. Es gibt die Medienzentralen, haben Sie schon angesprochen, die auch Filmarbeit machen und so. Also da ist Film der Kirche auch ein Anliegen von Anfang an.
Genau, also wir hatten mit der Sünderin heute hier die Sendung begonnen. Da ist ja auch schon 1947 ist der Filmdienst, also damals hieß er noch Filmdienst der Jugend, gegründet worden. Und 1949 die Katholische Filmkommission. Und als damals Herausgeberin des Filmdienstes, also der Filmdienst sozusagen als Organ der Filmkommission. Und das heißt immer, sich in die entsprechenden Diskurse einzubringen bis heute. Das macht der Filmdienst bis heute, das macht auch die Filmkommission bis heute. Aber eben in Diskurse. Man muss einen Beitrag leisten und man muss natürlich dann auch sagen, ich muss mit der Entgegnung, die dann auf diesen Beitrag kommt, mich auseinandersetzen.
Ich habe nicht mehr die alleinige moralische Deutungshoheit.
Ich glaube, Kirche. Die hatte die Kirche eigentlich noch nie, aber wir hatten natürlich in der Vergangenheit Machtfragen, die rein institutionell entschieden werden konnten. Heute sind Machtverhältnisse in der Gesellschaft nochmal anders verteilt. Also Machtfragen gibt es bis heute. Wir sehen das in der aktuellen politischen Diskussion sehr stark, dass Populismus eben an Macht gewinnt und dadurch auch Machtfragen entschieden werden. Und da finde ich es umso wichtiger, dass es Stimmen gibt, die sagen, nein, das müssen wir aushandeln. Da gibt es Werte, die eine Rolle spielen und diese Werte müssen wir in Anschlag bringen und jetzt vertritt du deine Position und ich vertritt meine Position. Aber es geht immer auch, ich glaube, das darf man nicht vergessen, um Ästhetik bei Kunst. Und das ist dem Filmdienst zum Beispiel auch sehr wichtig. Man muss vor allen Dingen gute Filme im formalen und inhaltlichen Sinne empfehlen. Es ist keine Moralanstalt.
Ja. Gibt es auch einen speziellen christlichen Wert, den man da in die Diskussion einbringen muss?
Gut, es gibt ja verschiedene Empfehlungen. Es gibt ja den Kinotipp der katholischen Filmkritik und da heißt es immer, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, ihre existenziellen Nöte und Sorgen, aber eben auch ihrer Freuden und Hoffnungen müssen durch Filme zum Ausdruck gebracht werden. Das wäre zum Beispiel so ein Wert, den man natürlich versucht dann, sowohl ästhetisch wie inhaltlich zu belegen, die man ja auch einem Film nicht überstülpen darf. Also das, ich würde immer sagen, ich warne immer davor, Filme zu taufen, also zu sagen, das ist jetzt besonders christlich. Das darf man dem Film auch nicht unterstellen, aber man kann ihn natürlich so interpretieren, dass man sagt, vieles in dem Film legt nahe, ihn im Sinne der christlichen Botschaft zu interpretieren und auch auszudeuten. Dass der Film eine andere Deutung auch haben darf, muss man immer mit eingestehen.
Jetzt hat vor einigen Wochen sich der neue Papst, Papst Leo XIV., mit Filmschaffenden getroffen, mit Schauspielerin Cate Blanchett zum Beispiel und Regisseuren wie Spike Lee im Vatikan und hatte eine sehr positive Ansprache auch gehalten an die Filmschaffenden und hatte das Kino zum Beispiel als Werkstatt der Hoffnung bezeichnet oder auch als ja eine populäre Kunst im edelsten Sinne und das Kino ist nicht nur bewegte Bilder, sondern es bedeutet, die Hoffnung in Bewegung zu setzen. Und wir haben auch noch ein Zitat extra rausgesucht vom Papst. Da sagt er nämlich, möge ihr Kino stets ein Ort der Begegnung, ein Zuhause für Sinnsuchende und eine Sprache des Friedens bleiben. Möge es niemals seine Fähigkeit verlieren, uns zu verblüffen und uns weiterhin auch nur einen Bruchteil von Gottes Geheimnis zu offenbaren. Also da haben wir doch einen echten Filmfreund als oder Kinofreund als Papst, oder?
Absolut. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er jetzt gebürtiger Amerikaner ist, also wo natürlich Film nochmal in der Kultur auch eine besondere Bedeutung hat. Ja. Aber es ist eigentlich so, dass im Rahmen der päpstlichen Geschichte immer wieder das Medium Film durchaus hoch geschätzt wurde. Häufig hat man Kirchen mit Zensur verbunden. Und jetzt, Leo XIV. Ist ja nochmal besonders hervorgetreten und hat diese Äußerung getan. Er hat ja auch von den spirituellen Pilgern gesprochen, seid spirituelle Pilger und hat die Filmschaffenden so bezeichnet. Das ist natürlich eine Steilvorlage für die kirchliche Filmkritik, die sagt, ja, genau das sagen wir schon, schon seit langem.
Jetzt sagt es auch endlich mal der Papst.
Nein, ich würde sagen, es gibt mehrere vatikanische Äußerungen. Es gibt die Botschaft die Jahresbotschaft zu den sozialen Kommunikationsmitteln, was im Sinne der Kirche Medien meint und natürlich auch den Film mit einschließt, wo immer wieder auch eine hohe Wertschätzung zum Ausdruck gebracht wird. Es geht halt darum, dass es den Menschen dienen soll. Also wie er sagt hier, die Hoffnung fördern. Das ist natürlich ein ganz wichtiger, ganz wichtiges Stichwort.
Okay, ja, wir sind schon am Ende der Sendung, aber ganz kurz noch von Ihnen bräuchte ich noch einen Filmtipp für einen Film, der vielleicht unterschätzt worden ist und nicht so lange in den Kinos war. Haben Sie da noch einen Tipp?
Ich hatte eben den Kinotipp der katholischen Filmkritik erwähnt, zum Beispiel Goodbye Julia ist ein Kinotipp, den wir dieses Jahr gekürt haben. Ein sudanesischer Film, auch hinter der Kamera standen Sudanesen, vor der Kamera standen Menschen aus diesem Land. Man erfährt ganz viel über eine Bevölkerung, die man sonst nicht so kennt, über ein Land, was sonst unbekannt ist. Okay. Und Hoffnung wird gegeben.
Vielen Dank, Herr Ostermann. Kirche, Kultur, Film, katholische Filmarbeit gestern und heute. Das war unser Thema heute bei Alpha und Omega. Sie können die Sendung auch nochmal als Podcast nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und redaktion-kipp.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge zum Thema Kirche und Kino interessiert hat, wie wäre es dann mit der Podcast-Folge 213? Darin geht es nämlich um Religiöses in TV-Vorabendkrimis.